Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Wir sind überrascht, was man nach 10 Jahren schon sehen kann. Da sieht man, dass Bäume liegen, kreuz und quer. Man sieht noch ein paar abgestorbene Fichten stehen. Dazwischen kommen die Tannen und die Fichten wieder durch. Das wird sich also die nächsten paar Jahre wieder intensiv begrünen. Der Wald als solcher, der wandelt sich.
Wir haben prinzipiell nichts dagegen, dass wir Teil des Nationalparks werden. Wir haben nur große Bedenken, dass wenn der Nationalpark so weitergeführt wird, wie er die letzten 10 Jahre geführt wird, dass man uns quasi aus dem Wald aussperrt und wir hier im Tal sitzen und nicht mehr, ich sag's jetzt mal ganz bewusst etwas überspitzt, vor die Haustür dürfen.
Dass der Wald eine Wirkung auf uns hat und auf unsere Gesundheit, das war mir schon lange bewusst. Und durch den Nationalpark wurde das Thema der Waldgesundheit eben auch bekannter und populärer und die Menschen sensibler dafür.
Ich gehe häufiger in den Wald und mit meiner Familie auch. Wir gehen öfters wandern. Und das ist einfach so schön in der Natur halt.
Ich glaube, in der Natur zu sein, Naturverbindung zu spüren, sich als Teil der Natur wahrzunehmen, aber auch viel Spaß zu haben, die Sonne zu genießen, da fließt vieles ein.
Vor genau 10 Jahren wurde er eingeweiht, der Nationalpark Schwarzwald. Ein Wunschprojekt der damals noch neuen baden-württembergischen Landesregierung unter grüner Führung. Bis es soweit war, wurde erbittert gestritten und laut protestiert. Viele Menschen im Schwarzwald wollten das besondere Schutzgebiet auf 10.000 Hektar nicht. Mittlerweile sind die 2 großen Flächen im Nordschwarzwald ein beliebtes Ausflugsziel, in der Corona-Pandemie ein Zufluchtsort in der Natur. Was kann man heute sehen, erleben von der Wildnis, die der Schwarzwald wieder werden soll? Was ist vom Streit heute noch zu spüren und wie profitiert die Region vom Nationalpark? Ich bin Katharina Thoms, die Landeskorrespondentin von Deutschlandfunk in Baden-Württemberg und ich nehme Sie mit in diesem Wochenendjournal in den zauberhaften Schwarzwald. Mittendrin fange ich an, im Nationalpark, nämlich am Ruhestein. Das ist so ein bisschen das Zentrum dieses ganzen Nationalparks hier. Und ich habe das große Glück, dass der Nationalparkleiter Wolfgang Schlund mit mir unterwegs sein wird. Er ist hier schon ganz lange vor Ort, hat schon hier am Ruhestein gearbeitet, als es noch gar kein Nationalpark war.
Ich bin umgeben von Tannen, Lärchen und vor allem Fichten, die sich links und rechts der B500 die Hänge hochziehen. Nach einigem Suchen läuft mir Wolfgang Schlund entgegen, mit der grünen Nationalpark-Outdoor-Jacke, der Vollbart schon weiß und mit breitem Lächeln.
Schön, dass ich Sie gefunden habe, Herr Schlund. Das ist die Villa Klump, richtig?
Genau, die alte Villa Klump, der alte Sitz des Naturschutzzentrums, Verwaltungssitz heute. Ich habe da bei diesem Balkon den schönsten Arbeitsplatz von Baden-Württemberg. Mit dem Blick hier runter und wir sehen auf das neue Infozentrum.
Ich finde, es hat ein bisschen was von Raumschiff im Schwarzwald, so bloß aus Holz. Ja. Aber wir gucken uns ja jetzt den eigentlichen Nationalpark an, zumindest einen kleinen Teil davon natürlich. Was machen wir denn jetzt genau?
Wir gehen gemeinsam hier den Skihang hoch und tauchen dann da oben in die Nationalparkflächen ein. Wir gehen durch den ehemals alten Bannwald, das ist jetzt unser Kernstück, unser Herzstück des Nationalparks. Wir beobachten den Waldwandel, weil durch die Klimaveränderung auch unsere Fichten natürlich da leiden und der Borkenkäfer hier und da seine Arbeit tut. Und was passiert da? Das schauen wir uns an.
Es ist windig, nieselig und noch ziemlich kühl, aber grün Ende März im Schwarzwald. Und uns wird ziemlich schnell warm. Wir stapfen den Skihang hoch, langsam in Richtung Kernzone des Parks. Hier übernimmt die Natur wieder die Regie. In 20 Jahren sollen 3/4 der Fläche im Nationalpark Kernzone sein.
Ja, wenn Sie mögen, können wir da schon mal einen ersten Eindruck kriegen. Wir sind überrascht, was man nach 10 Jahren schon sehen kann. Da sieht man, dass Bäume liegen, kreuz und quer. Man sieht noch ein paar abgestorbene Fichten stehen. Dazwischen kommen die Tannen und die Fichten wieder durch. Das wird sich also die nächsten paar Jahre wieder intensiv begrünen. Hätten wir jetzt Wirtschaftswald, dann hätte man diese Stämme geholt. Die würden nicht liegen bleiben. Und schon das wird dann plötzlich für jeden, der hier durchgeht, ersichtlich, hier sieht es anders aus.
Natur bleibt Natur, es gibt keinen Eingriff, so ist es in der Kernzone. Mhm. Wie sehr greifen Sie wirklich nicht ein oder machen Sie dann bestimmte punktuelle Dinge doch?
Was wir in der Kernzone natürlich auch machen, einmal haben wir Wege durch, Radwege durch, Langlaufläuben durch. Auf der Fläche selbst haben wir Forschungspunkte, um zu sehen, was tut sich denn da. Aber wenn es denn sein muss, gehen die auch rein. Aber alles andere wird nicht mehr gemacht.
Und die allermeisten Wege sind gesperrt, damit Touristen eben nicht überall im Wald herumlaufen. Bis der Nationalpark vor 10 Jahren gegründet wurde, waren auch die 10.000 Hektar größtenteils Wirtschaftswald. Überwiegend mit Fichten. Die wachsen gerade und schnell, ideal für die Holzindustrie in der Region. Den Wald einfach Wald sein lassen, das fällt vor allem denen schwer, die vom Wald leben.
Ja, Vorbehalte gibt es in der Region nach wie vor. Bei den Menschen ganz bestimmt. Bei den politischen Kräften, aber der Waldbauer, der hier in der dritten, vierten Generation womöglich wohnt, der sieht es schon immer noch mit Skepsis. Und wir müssen damit umgehen.
Skepsis und Angst vor einem sterbenden Wald hatten viele bei der Gründung des Parks. Denn Artenvielfalt hin oder her, eine Insektenart macht dem Fichtenwald in ganz Deutschland zu schaffen und auch dem Nationalpark. Der nur ein paar Millimeter große Borkenkäfer.
So, da können wir nur nicht weiter reingehen. Das finde ich jetzt auch ein spannendes Waldbild. Wenn wir jetzt noch weiter reingehen, da steht eben Fichte an Fichte. Mhm. Und wenn der Käfer da reingeht, dann hat er es leicht, sich auszubreiten. Dann geht der Käfer und sein Werk hier durch und verändert den Wald.
Wenn wir jetzt den Ausblick haben, dann könnte man ja meinen, dass genau die ganzen Befürchtungen, die die Gegner damals hatten beim Nationalpark, unser Wald stirbt vor unseren Augen rasant, weil wir sind ja hier in der Kernzone. Wir haben jetzt hier bald ein Mastwaldsterben. Mhm. Müssen wir damit rechnen?
Nee, weil der entscheidende Satz ist schon der falsche. Hier stirbt der Wald. Hier sterben einige Fichten. Der Wald als solcher, der wandelt sich.
Rund um den Nationalpark gibt es eine Pufferzone. Da werden befallene Bäume entfernt. Der Borkenkäfer lässt sich aber nicht ganz entfernen.
Der kann Massenvermehrungen machen. Der macht im Jahr 2, manchmal 3 Generationen. Das heißt, von einem Weibchen, das so Eier ablegt, die Larven sich entwickeln, dann die Käfer ausschlüpfen und weiterfliegen. Wenn es dann 2, 3 Generationen sind, sind von einem Käfer vielleicht einige zigtausend, die dann plötzlich da sind. Und der Käfer geht an die Fichte. Die Fichte wehrt sich und dann hat er vielleicht gar keine Chance mehr. Ist die Fichte aber in einem geschwächten Zustand, das Wasser fehlt, die Hitze ist da, Hitze mag der Käfer wieder, entwickelt er sich viel schneller. Dann kann der Käfer sich wunderbar vermehren. Und natürlich dann, was ihm hilft, dass die Fichte geschwächt wird durch die Veränderung des Klimas und gleichzeitig die warmen Sommer dem Käfer helfen, weil er dann viel schneller in seiner Entwicklung wird.
Der Borkenkäfer hat auch schon früher die Fichte angegriffen. Wolfgang Schlund nimmt mich mit auf eine Anhöhe, der Wald zu unseren Füßen. Ein Blick in Vergangenheit und Zukunft.
Und dann sieht man rechts und links jetzt tatsächlich und auch in die Tiefe, in die Ferne hinüber nur Wald. 1990, in den 90er Jahren, war hier auf großer Fläche alles abgestorben. Und man dachte, oh je, schrecklich. Und was ist passiert? Spätestens nach 20 Jahren hat sich das wieder geschlossen. Da hinten haben wir einen großen Borkenkäferbereich. Sehen Sie das?
Ja, da ist es nur noch so vereinzelt dunkel und genau. Der Rest ist eher so hellbraun.
Ja, genau. Und das Hellbraune sind dann diese abgestorbenen Fichten. Dazwischen drin sehen Sie jetzt gerade wunderbar die Tannen stehen und auch noch Fichten, die es überlebt haben. Und wenn wir da reingehen würden, wird es aussehen wie da, wo wir gerade waren. Im Untergrund eine Vielfalt von Leben. Und dieses Mosaik macht es aus. Grüne Flächen, junge Flächen, alte Flächen, abgestorbene Flächen.
Platz für Insekten, Pilze, Vögel, junge Pflanzen. Der Schwarzwald wird als Nationalpark vielfältiger. Davon ist Wolfgang Schlund überzeugt. Und er, der Nationalparkleiter, seine Ranger und Wildnispädagoginnen erklären das auf ihren geführten Touren durch den Park immer wieder.
Wir sind stolz darauf, dass wir viele, viele Schulklassen bei uns haben, dass wir viele Schulen haben, die mit uns eine Kooperation machen. Die eigentliche Liebe kann man nur dann gewinnen, wenn man draußen das Ganze erleben kann. Thank you.
ein paar Wochen später. Ich bin wieder die gut 100 Kilometer von Stuttgart in den Nordschwarzwald gefahren und am Nationalparkzentrum verabredet. Aber dieses Mal hat es geschneit.
Der Schwarzwald ist verzuckert an diesem Tag. Die Sonne strahlt mit dem blauen Himmel um die Wette. Und wir gehen gleich in den Wald mit Svenja Fox und Sebastian Schwab. Und sie haben eine ganze Schulklasse dabei, die Klasse 5 der Beiersbronner Realschule. Die sind heute auf Schneeschuhen unterwegs.
Wir gehen jetzt erstmal einmal über die Straße zu unserer Garage und holen Schneeschuhe.
Ja.
Wart ihr schon mal mit Schneeschuhen unterwegs?
Ja.
Ja.
Grundschule?
Ja, Grundschule.
Okay, dann folgt mal der Svenja und ich mache den Abschluss.
Die beiden organisieren hier die Wildnispädagogik im Nationalpark und leiten das Team mit 17 Leuten.
Du hast große, hier, bitteschön.
Der große, dunkelhaarige Sebastian Schwab ist eigentlich promovierter Forstwirt. Svenja Fox mit den blonden, langen Locken ist studierte Umweltmanagerin. Beide wollten sie immer Kinder für den Wald begeistern und arbeiten seit Jahren im Team.
Also wir beide arbeiten tatsächlich schon fast von Anfang an hier. Also wir waren die ersten beiden im Bildungsteam. Das heißt, wir können schon auf ein paar Jahre Nationalparkerfahrung zurückgucken.
Was können die Kinder denn entdecken? Was ist so die Idee hinter so einer Tour, die so eine Klasse hier machen kann?
Das ist eine Kooperationsschule. Und Kooperationsschulen haben in ihrem Schulcurriculum den Nationalpark integriert. Und die Lehrer und Lehrerinnen haben sich gesagt, okay, wie wollen wir den Nationalpark in unser Schulalltag einbinden? Und für Kooperationsschulen ist es so, dass wir da tatsächlich da die Wiederkehren kommen. So für uns das Ziel haben, dass wir da auch so vom Wissen auch ins Handeln kommen. Dann würden wir jetzt noch mal einmal den Check machen mit den Schneeschuhen und dann können wir losziehen.
Die gut 25 Kinder schnallen ihre Schuhe in die flachen Bretter. Damit können sie in bis zu 50 cm hohen Schnee auch vorwärts kommen. Die 5. Klasse kommt ganz aus der Nähe. Beiersbronn liegt im Nationalpark. Aber so viel Schnee im April, das ist auch im Nordschwarzwald ungewöhnlich. Zumal es im Winter so gut wie gar nicht geschneit hat. Auch die Kinder haben offenbar nicht alle damit gerechnet. Sie kommen in bunten Skihosen, warmen Mützen, einige aber auch nur in Jeans und Turnschuhen. Die 10- und 11-Jährigen laufen erstmal querfeldein los, um die Wildnis im Nationalpark zu entdecken.
Also wir konnten es auf jeden Fall nach Corona und Homeschooling ganz stark merken, dass auch die Schulklassen oder die Lehrkräfte uns andere Bedürfnisse gespiegelt haben. Die sind gar nicht an dem Punkt, dass da jetzt Wissen über Natur, Zusammenhänge, Klimaveränderungen, was auch immer irgendwie an die herankommt. Was die brauchen, ist Gemeinschaft, Soziales, Sozialverhalten, Sozialkompetenzen. Also da ist, glaube ich, schon ein Bruch drin, den wir auch spüren.
Guckt ihr kurz zu mir, dass ihr mich alle seht, bitte. Kommt ihr auch? Wir hier im Nationalpark haben ja viele wilde Tiere hier rumspringen, aber die sehen wir meistens nicht. Ja? Aber ihr habt richtig, richtig viel Glück mit dem ganzen Schnee, den wir haben. Denn da können wir die Tiere zwar nicht direkt sehen, aber wir könnten, lass sag mal lauter.
Spuren,
genau. Wir wollten eigentlich weiterlaufen, aber die Spur ist nämlich wichtig, weil die uns auch etwas über unsere Schuhe erzählt. Könnt ihr alle diese Spur sehen?
Ja.
Ihr wisst schon, von wem die sind.
Ja.
Weil ihr seid Expertinnen und Experten. Genau, das sind Hasen. Und der Feldhase, der ist hier nämlich unterwegs. Wie läuft der denn? Kannst du das zeigen?
Ja, die hoppeln ja auch. Also die laufen im Prinzip, bei uns sind es nur die Fußspitzen. Die laufen nur da drauf. Aber man sieht es trotzdem, weil der Schnee so hoch ist.
Genau, super. Also der ist so eingesunken, sagst du, ne? Was erzählt es denn über unsere Schuhe, die wir anhaben?
Ich glaube, weil wir ja auch diese Krallen haben, dass man da besser laufen kann.
Ja, mit den Krallen, aber noch was. Die bereiten sich nämlich quasi vor auf den Winter.
Mit ihrem Winterfell?
Mit ihrem Winterfell. Und das Winterfell, das wächst auch zwischen den Pfoten. Und was passiert dann?
Dann werden die Füße viel größer. Und wir haben ja jetzt auch Schuhe an, die sind dann viel größer wie unsere. Dann
super.
Sieht man nicht so ein.
Genau, und das haben wir Menschen uns abgeguckt bei den Tieren. Ich glaube, in der Natur zu sein, Naturverbindung zu spüren, sich als Teil der Natur wahrzunehmen, aber auch viel Spaß zu haben, die Sonne zu genießen, da fließt vieles ein.
Aber darüber hinaus, es geht nicht nur um ein bisschen durch die Natur springen, uns geht es schon darum, auch zu gucken, was ist mir wichtig, welche Bedürfnisse habe ich. Und Kinder hier weggehen und sagen, ja, ich finde es schön, dass es hier nicht alles aufgeräumt ist und dafür einfach so eine Begeisterung zu wecken, das ist unser Ziel.
Wir laufen runter und dann links.
Im Gänsemarsch geht es los. Den Wald fühlen, hören, riechen, sehen. Vorbei an Fuchsspuren, abgestorbenen Bäumen mit vielen Insekten.
Wenn wir mit den Kindern draußen sind und genug Zeit ist, dass sie eintauchen können, dass sie den Alltag, wo sie herkommen, vergessen, dann, glaube ich, begeistern sich 99% der Kinder für die Natur. Und das ist gar nicht mal unser Zutun, sondern es ist die Natur selbst, die das dann schon schafft. Also das ist nicht so, dass die keinen Bock auf Natur haben, auf keinen Fall. Aber wir müssen Zugänge schaffen, damit sie die wieder finden.
Nicht alle sind restlos begeistert vom Naturerlebnis, aber jeder darf hier so viel Wildnis an sich ranlassen, wie er oder sie möchte. Ich frage nach bei mir, Lara, Philipp.
Also, ich gehe häufiger in den Wald mit meiner Familie auch. Wir gehen öfters wandern. Und das ist einfach so schön in der Natur halt.
Eigentlich gehe ich öfters in den Wald, weil ich auch oft in den Stall gehe. Aber mit der Klasse ist schon was Besonderes.
Mit dem Schneeschuhen, es macht richtig Spaß. Egal wie tief der Schnee war mit diesen Schuhen, ob es gefühlt senkrecht oder waagerecht war, dass man da immer laufen konnte. Man ist nie rückwärts hintere gefallen und nie eingesunken.
3 Stunden Sonne, Schnee und Tiere jenseits der üblichen Wege entdecken. Das gibt es hier für Erwachsene und Kinder im Nationalpark. Für Paul jedenfalls lieber ohne Erwachsene.
Ja, also mit meinen Eltern ist anders, weil die sagen immer, pass auf, mach das und mach das. Und das ist nicht so toll. Im Nationalpark kann man halt eben das und das machen. Und dann darf man das einfach machen. Ja, und das finde ich halt eben cool.
Der Nationalpark Schwarzwald sollte von Anfang an auch die Region stärken, allem voran den Tourismus. Nach dem Dämpfer für Hotels während der Corona-Pandemie kommen jetzt mehr Gäste aus Südeuropa. Neue Campingplätze wurden gebaut, der Nahverkehr ausgebaut, neue Dienstleistungen sind entstanden. Damit Menschen profitieren von der Neugründung des Parks.
Hallo!
Sie sind Frau Thoms.
Ach, schön! Guten Tag, das freut mich sehr.
Ich bin verabredet mit Karin Beilharz in der Kurklinik Loßburg im Nordschwarzwald vor den Toren des Nationalparks. Karin Beilharz lacht viel und schüttelt ihre dunklen kurzen Haare. Sie kann gut mit Menschen, das ist gleich klar. Und auch wichtig, gleich wird sie eine Gruppe Mütter hier in der Kurklinik treffen.
Frau Beilharz, Sie sind Waldbesitzerin und Sie sind aber auch Therapeutin und Beraterin.
Genau.
Inwiefern spielt denn der Nationalpark bei Ihnen eine Rolle?
Zum einen bin ich diese Therapeutin und zum anderen bin ich eine klassische Waldbesitzerin mit 49 Hektar Pländerwald. Und dass der Wald eine Wirkung auf uns hat und auf unsere Gesundheit, das war mir schon lange bewusst. Und durch den Nationalpark wurde das Thema der Waldgesundheit eben auch bekannter und populärer und die Menschen sensibler dafür.
Beilharz wollte sich vor 10 Jahren selbstständig machen und ist dabei auf ein Projekt der Fachhochschule Rottenburg gestoßen.
Und es ging eigentlich darum, dass man im Prinzip Aspekte sammelt, wie der Nationalpark Impulse für eine regionale Entwicklung bringen könnte. Und da durfte ich Projektpatin sein und hatte dann Studierende von der Hochschule Rottenburg, die mich bei meinem Konzept, nämlich dem waldbasierten Stressmanagement, begleitet haben und auch mein Konzept quasi, man kann schon sagen, ein Stück weit mitentwickelt hatten.
Etwa 15 junge, gestresste Mütter warten schon vor der Klinik auf die Therapeutin. Hier gibt Karin Beilharz auch regelmäßig Kurse und ein paar Kilometer weiter hat sie ein eigenes Seminarhaus.
Machen wir gerade so eine Art Kreis.
So, jetzt sage ich Ihnen erstmal, was ich vorhabe mit Ihnen. Quasi die Wirkung des Waldes ein Stück weit näher bringen. Dann würde ich jetzt sagen, wir lassen mal alles, was Sie heute vielleicht schon belastet, gestresst oder genervt hat, wenn möglich hier draußen.
Die Gruppe an Frauen setzt sich langsam in Bewegung. Die Sonne blitzt durch die Baumkronen und der Atem ist wie so eine kleine Wolke in der kalten Luft. Es ist wunderschön, jetzt hier nach dem Regen im Wald zu sein, im Schwarzwald zu sein. Und nach ein paar hundert Metern kommt Karin Beilharz an die erste Station.
Und da kommt sogar blauer Himmel raus. Ja, schön. Das haben Sie verdient.
Haben Sie das auch gekocht mit Kaffee und Wetter?
Also an der Stelle möchte ich jetzt klären, wie macht der Wald das eigentlich überhaupt? Wie kann der Wald auf meine Körperfunktion Einfluss nehmen?
Karin Beilharz erklärt mit Baumscheiben, auf denen sie verschiedene Stichworte geschrieben hat, wie eigentlich unser Immunsystem, unser Nervensystem auf den Wald reagiert und wie der Wald auf uns zurückreagiert. Wie wirkt die Farbe Grün auf uns? Was können wir eigentlich riechen? Was können wir schmecken? Und wie bringt uns das runter?
Und wenn ich im Wald bin, dann sinkt mein Blutdruck. Und wenn ich das habe, der Blutdruck geht runter und die Stresshormone gehen runter, dann habe ich einen Zustand der maximalen Regeneration. Dann findet echte Erholung statt und die Selbstheilungskräfte meines Körpers sind aktiviert. Gibt es dazu noch eine Frage? Ja, gerne.
Wirkt das auch, wenn ich zum Beispiel durch den Wald gehe und Musik höre?
Ja, wenn Sie durch den Wald gehen und Musik hören, wirkt das auch. Sie können sich sogar mit der Steuererklärung oder irgendwas, was Sie stresst, in den Wald setzen. Aber wenn Sie die Steuererklärung draußen lassen und einfach nur da sitzen, dann geht Ihr Ruhenerv hoch.
Nach etwa 20 Minuten kommt die erste Aufgabe für die Frauen.
Dann darf ich Sie jetzt bitten, dass Sie einfach versuchen, mal hüftbreit hinzustehen, so ein bisschen locker in den Knien und sich innerlich aufrichten. Wie so eine stolze Schwarzwaldtanne aufrecht im Wald stehen. Und dann würde ich jetzt die Klangschale betätigen, dann dürfen Sie hinter mir hergehen.
Über mehrere Stationen gehen, hören, gucken die Frauen ganz bewusst. Wie viele Grüntöne gibt es? Wie klingt der Wald?
Ab jetzt dürfen Sie gern wieder reden und lachen miteinander. Versprechen Sie mir aber eines, bleiben Sie bei den angenehmen Themen, die anderen kommen von selber wieder. So, ich möchte mit Ihnen jetzt diese Himmelsleiter hier runtergehen.
Es geht eine steile Holztreppe den Hang herunter und weiter durch den Wald.
Wir machen jetzt eine kurze Übung und zwar, Sie holen sich jetzt einfach was Grünes. Egal was, irgendwas Grünes, an dem Sie riechen möchten und bringen das mit hierher. Nimm in der kommenden Minute nur den Duft wahr und beobachte deine Gedanken, wie sie kommen und wie sie gehen. Ihre Gedanken beeinflussen Ihre Gefühle. Wenn Sie jetzt denken, ach, schön warm hier, dann fühlen Sie sich wahrscheinlich wohler und Ihr Stressnerv geht runter. Und wenn es Ihnen kalt ist, ist sowieso ein Stressor und Sie dann nur denken, oh Gott, die Frau Beilharz will jetzt eine Minute mit hier in der Kälte stehen, dann geht es eher andersrum in die andere Richtung, dass der Stressnerv nach oben geht. Und die ganzen Sachen, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, egal der Blick ins Grün, auf die Waldgeräusche lauschen oder jetzt einfach was riechen, das sind so ganz einfach bodenständige Dinge, die wir im Alltag nutzen können.
Zum Schluss bleibt noch eine Aufgabe.
Etwas aus dem Wald essen. Und da vorne ist die Kinzigquelle und da habe ich das Buffet gerichtet. Da gehen wir jetzt hin und da essen wir jetzt etwas aus dem Wald. Ja. Und zwar habe ich zwei Dinge gedeckt. Hier habe ich eine Fichte und hier unten eine Tanne.
Kurz blitzt Enttäuschung auf in den Gesichtern der Frauen. Kein wirkliches Buffet erwartet sie, aber alle sind dann doch zu neugierig.
Und ich möchte jetzt, dass Sie von jedem Baum quasi eine Nadel abpflücken. Dann beißen Sie mal auf der Nadel rum und lassen die ätherischen Öle mal in Ihrem Mund so richtig entfalten.
Auch ich beiß mal in die Tannennadel rein und die schmeckt erstaunlich gut. Sogar ein bisschen nach Orange, Orangenöl. Und die Fichtennadel, die schmeckt eher wie Zitronenschale. Die ist ziemlich sauer.
Ich bin mir sicher, dass Sie in dem Moment, wo Sie auf der Tannen- oder Fichtennadel rumgebissen haben, ganz im Hier und Jetzt waren und vielleicht sogar kurz drüber vergessen haben, dass Ihnen kalt ist. Das heißt, in dem Moment, wenn wir genießen, wenn wir so ganz im Hier und Jetzt sind, können wir den Kopf wirklich ausschalten.
Wie geht's Ihnen nach der guten Stunde im Wald?
Tiefenentspannt. Also wirklich, diese Führung war so schön und hat einen geerdet und runtergeholt.
Und für mich war es eine totale Entspannung, Erholung, Regeneration, den Wald zu spüren. Ja, war ganz arg schön.
Das ist ja das eine, wenn man das hier vor Ort schafft, wo Sie eh aus dem Alltag so ein bisschen rausgekickt sind. Was können Sie davon denn mitnehmen in den Alltag?
Gerade die Übung, wenn man sich was aus dem Wald rausholt und das mal spüren darf, auch mit geschlossenen Augen und dann sich dieser Geruch entfaltet. Bei mir war es jetzt so ein Tannenzweig, glaube ich, und dieser Duft war richtig schön.
Ich nehme auf jeden Fall mit die ganzen Informationen, die wir bekommen haben. Ich würde gerne mit den Kindern, also weiterhin viel in den Wald gehen, vielleicht auch den Wald so wahrzunehmen, wie ich es jetzt vorhabe.
Und so dieses bewusste Wahrnehmen von allen Sinnen, das hat heute einfach voll den Effekt gemacht bei mir, dass ich da sage, okay, wenn ich das nächste Mal wieder im Wald bin, dann viel, viel bewusster und mit allen Sinnen und ja, entspannen und den Wald genießen.
Vom südöstlichen Rand des Nationalparks Schwarzwald fahre ich wieder mehr in die Mitte. Genauer in die Lücke.
Ich gucke jetzt auf ein Dorf, das heißt Hunsbach, ist mitten im Nordschwarzwald und ist aber mitten in einer Lücke, nämlich die sogenannte Erweiterungslücke. Der Nationalpark ist ja in zwei Teile geteilt, Norden und Süden. Und dazwischen liegt eine große Fläche im Schwarzwald und da mittendrin liegt Hunsbach. Ungefähr 330 Einwohner. Und in Hunsbach ist man nicht ganz so begeistert, dass man eventuell bald Teil des Nationalparks sein wird. Michael Frank ist bei mir und Wolfgang Braun. Und die beiden setzen sich ganz besonders dafür oder dagegen ein, dass der Nationalpark, so wie er jetzt gehandhabt wird, auch ihren Ort betreffen wird.
Wir haben prinzipiell nichts dagegen, dass wir Teil des Nationalparks werden. Wir haben nur große Bedenken, dass wenn der Nationalpark so weitergeführt wird, wie er die letzten 10 Jahre geführt wird, dass man uns quasi aus dem Wald aussperrt und wir hier im Tal sitzen und nicht mehr, ich sage es jetzt mal ganz bewusst, etwas überspitzt vor die Haustür dürfen.
Dass der Nationalpark größer wird, das ist inzwischen politisch beschlossen. Er soll um knapp ein Drittel wachsen. Noch gehört die Fläche einer Genossenschaft aus der Region, die mit Holz handelt, der Murgschifferschaft. Sie hat sich aber bereit erklärt, ihre Fläche mit dem Land Baden-Württemberg zu tauschen. Außerdem will ihr das Land dafür den eigenen Anteil an der Genossenschaft verkaufen. Das Geschäft verhandelt das grüngeführte Umweltministerium gerade. Die beiden Hunsbacher, Wolfgang Braun und Michael Frank, haben eine Bürgerinitiative gegründet, um mitreden zu können. Sie wollen zwar nicht so lautstark protestieren wie viele damals vor der Gründung des Nationalparks, aber auch keine Ruhe geben, sagt der ältere der beiden Sprecher der Bürgerinitiative mit dem grauen Schnauzer, Wolfgang Braun.
Wir würden dann vollumfänglich vom Nationalpark eingeschlossen sein. Das heißt, wir könnten uns zwar im Ort noch bewegen, aber wie das dann mit den Wegen, die wir lieben, zum Radfahren, zum Wandern, zum Pilzesammeln, zum Heidelbeersuchen, da wären wir massivst eingeschränkt. Und deshalb sind wir natürlich nicht so glücklich darüber.
Vergangenes Jahr haben sie dem Umweltministerium und dem Nationalpark auch einen Forderungskatalog überreicht. Immer wieder gibt es Gespräche zwischen Nationalparkleitung und der Bürgerinitiative. Zufrieden sind sie nicht. Warum? Die Gründe liegen auch in der Vergangenheit. Das wollen mir die beiden ganz plastisch zeigen.
Genau. Und wenn Sie mal noch so ein Schild sehen möchten.
Wir laufen zu einer Weggabelung am Waldrand gegenüber von Hunsbach. Hier beginnt der Nationalpark aktuell. Die Übergangs- oder die Managementzone. Hier ist teilweise ein Eingriff in die Natur noch erlaubt.
Ja. Nee, wir lesen es mal zusammen.
Ja, genau. Also jetzt sind wir hier an der Stelle, wo man eigentlich nicht weitergehen kann. Ja. Und es steht relativ klar da, kein Durchgang.
Man merkt, der drahtige Michael Frank hat schon häufiger Besucher und Medien zum Holzschild mit dem Logo des Nationalparks hingeführt.
Also ich lese jetzt das Schild vor. Der Nationalpark hat gemeinsam mit der Nationalparkregion ein neues Wegekonzept beschlossen, um die Natur zu beruhigen. Bitte bleiben Sie auf den beschilderten Wanderrad- und Reitwegen, denn im Nationalpark dürfen die Wege nicht verlassen werden.
Das stimmt. Aber es gab damals eine Riesenveranstaltung zum Thema Wegekonzept. Wir wurden interviewt, wie wir den Wald nutzen, was wir im Wald tun etc. Und im Nachgang muss man sagen, es hat einfach nichts gebracht. Und dann kam der berühmte Satz vom Ministerpräsident Kretschmann, dass gehört werden nichts zu tun hat mit erhört werden. Und da sind wir einfach gespannt. Gehört werden wir auf jeden Fall. Auch mehr wie damals. Nur ob wir erhört werden, das können wir leider noch nicht beantworten.
Die Ortsbewohner befürchten, wenn Hunsbach Nationalpark wird, dann werden viele Wege auch für sie gesperrt.
Wir sind hier 500, 600 Meter vom Ort weg. Wir sind mitten im Wald und ab hier ist der Wald für uns komplett geschlossen. Das heißt, sämtliche schöne Wanderwege in den Gipfelregionen, die im Winter Sonne haben, wo man einen schönen Blick ins Tal hat, die sind für alle Beteiligten geschlossen.
Jetzt ist es natürlich so, ein Nationalpark hat ja genau den Sinn, wie heißt es ja auch, die Natur Natur sein lassen, das ist ja das Motto, dass man sich sagt, naja, klar, das ist ja der Sinn der Sache, dass man das eben für den Tourismus sperrt, für die Menschen sperrt, weil die Natur eben da sich selbst überlassen sein soll. Es würde das ja so ein bisschen konterkarieren, zu sagen, wir machen dann trotzdem alles so wie vorher. Jeder kann überall hin. Was wäre denn Ihre Forderung?
Also ich gebe Ihnen recht, das ist der Sinn des Nationalparks, Natur Natur sein lassen. Aber man kann hier Natur Natur sein lassen und man braucht um Gottes Willen auch nicht alle Wege, die vorhanden sind. Aber es muss einfach, gerade für die örtliche Bevölkerung, genügend Wege übrig bleiben, dass man sich noch frei bewegen kann. Und da ist der Bayerische Wald vielleicht einer der Vorreiter.
Michael Frank und Wolfgang Braun sind deshalb auch in Deutschlands ältesten Nationalpark gereist, zusammen mit der Nationalparkleitung, um sich das dort anzugucken.
Und es hat deutlich gezeigt, dass man im Bayerischen Wald mit der örtlichen Bevölkerung ein anderes Miteinander hat. Also die Bevölkerung spricht überwiegend auch von unserem Nationalpark und da muss man hinkommen. Und das hat dazu geführt, dass man im Bayerischen Wald viele, viele Wege für die Bevölkerung freigegeben hat. Die werden auch nicht extra ausgeschildert, aber die Bevölkerung, die kann die begehen. Und die Leute, die jetzt da von auswärts kommen, die werden sich gar nie dahin wagen, weil sie die Wege nicht kennen. Und solche Kompromisse, die müssten natürlich auch bei uns möglich sein.
Inzwischen gibt es so ein Kompromissangebot vom Nationalpark nach unserem Treffen. Wege sollen für die Einheimischen begehbar bleiben, aber nicht ausgeschildert sein für Touristen. Allerdings nur in der Managementzone, also im kleineren Teil des Parks, im Übergang zur unberührten Natur. Details müssen noch besprochen werden, dennoch ein Erfolg für die Hunsbacher. Aber nicht ihr einziger Kritikpunkt. Wir fahren weiter. Frank und Braun wollen mir an einer besonders markanten Stelle zeigen, was sie noch befürchten.
Was man halt auch nicht vergessen darf.
Wir gucken jetzt hier, Herr Frank, auf den Wald, der Teil des Nationalparks ist, Teil der Kernzone auch,
ja,
richtig?
Ja.
Und da ist viel Grün, aber auch einiges durchsetzt mit, naja, so braun-grau würde ich das jetzt mal definieren. Da ziehen jetzt schon malerisch die Wolken oben drüber. Und da hat der Borkenkäfer zugeschlagen, ja, der in den letzten Jahren sowieso sich heftiger ausgebreitet hat. Im vergangenen Jahr gab es Rekordbefall hier in der Region. Und das ist so ein bisschen Ihre Befürchtung, die Sie haben, dass es sozusagen Ihnen in Hunsbach und drumherum auch so gehen wird? Wir reden ja auch immer über Kompromisse. Was wäre eine Möglichkeit? Weil innerhalb des Nationalparks ist klar, da wird nicht eingegriffen. Und der Wald soll sich ja auch verändern über die Jahre. Das ist ja sozusagen der Hintergrund. Sie sagen jetzt aber, man muss das doch beeinflussen. Man kann sich dem das nicht komplett überlassen. Oder was wäre?
Naja, der Schwarzwald ist ja nun mal kein Urwald, sondern es ist eine von Menschenhand geschaffene Fichtenplantage. Und warum geht man jetzt her und sagt, wir haben jetzt hier 300 Jahre von dem Wald gelebt. Wir haben 300 Jahre massiv versucht, die Fichte hochzukriegen und ganz Deutschland hat von den Fichten ganz gut profitiert. Wieso bauen wir den Wald nicht um, wie es überall in Deutschland im Moment praktiziert wird? Man heult den abgestorbenen Wäldern nach, forstet sie mit einem Riesenaufwand wieder auf Und hier hätte man noch die Chance, den Wald noch umzubauen.
Die beiden sprechen aus, was vor allem viele Waldbesitzer hier denken.
Ich sehe wenig Chancen, dass dieser viel propagierte Mischwald entstehen soll, ohne dass man damit eingreift. Das kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht haben die Biologen da mehr recht, aber einfach zu vertrauen, die Natur wird es schon richten, da bin ich doch sehr, sehr skeptisch darüber.
Wieder mit Wolfgang Schlund unterwegs, dem Nationalparkleiter. Wir wandern an der Grenze zwischen Kernzone und Übergangsgebiet, der Managementzone.
Hier bleibe ich jetzt stehen, weil Sie die Verzahnung dieser Grinden mit dem Wald schön sehen können.
Ja. Grinden, eine schwäbische Spezialität.
Grind, kahler Kopf, Glatze, so der schwäbische Ausdruck. Man sieht es eigentlich auch, hier fehlen so auf großer Fläche die Bäume, dann hat es hier diese Latschenkiefer, eine Birke zwischendrin. Und die Flächen werden beweidet. Auch da war vor der Nationalparkdiskussion große Diskussion, ob diese alte Kulturlandschaft, weil über Jahrhunderte wurde hier oben beweidet, ob man das jetzt aufgeben würde und alles würde dann halt der Natur überlassen, alles würde Wald werden. Und da war aber klar gesagt, das ist vom Naturschutzgedanken her, was so enorm wichtig ist, dieses Gebiet. Da kommen die Kreuzottern vor, da kommen die Auerhühner am Rande vor, da gibt es den Wiesenpieper, den Baumpieper, die hier brüten als Beispiel.
Auch andere Befürchtungen aus der Anfangszeit haben sich erstmal nicht bewahrheitet.
Ähnliche Bedenken gab es ja von Seiten der Holzwirtschaft, der Forstwirtschaft. Da hieß es ja, das Sägewerke werden sterben. Jetzt hat man durch den Borkenkäferbefall plötzlich viel mehr Holz als vorher eigentlich.
Ja, zum Leidwesen aller. Das muss man aber auch ehrlich sagen. Dass durch den rasanten Klimawandel geht es viel, viel schneller, als alle prognostiziert hätten. Ja, da haben die Säge, glaube ich, im Augenblick genug zu tun.
Aber tendenziell höre ich trotzdem kritische Stimmen, wenn die sozusagen mittelfristig in die Zukunft gucken. Also muss man dann damit rechnen, dass hier tatsächlich die Holzindustrie leiden wird?
Also die Sägeindustrie und der Waldbesitzer, der Privatwaldbesitzer, der Kommunalwaldbesitzer, alle, die wirtschaften müssen, die haben Druck im Augenblick. Weil natürlich der jetzt über Jahrzehnte, Jahrhunderte fast auf Fichte gebaut hat, der muss dringend seinen Wald umbauen. Und da brauchen die auch Hilfe. Also es nützt nichts, hier die tolle Geschichte des Nationalparks zu predigen und den Wirtschaftswald außen zu vergessen. Wir brauchen diese großen Schutzgebiete, wir brauchen einen naturnah bewirtschafteten, tollen Wirtschaftswald. Nur so wird das Ganze zu einer Einheit.
Hier umbauen, da sein lassen, Widersprüche aushalten. Das ist mit den Besucherinnen und Besuchern einfacher als mit den Einheimischen.
Die allermeisten unserer Besucher kommen, weil sie den Schwarzwald, die Landschaft toll finden, weil sie Erholung wollen. Und trotzdem muss man die Hintergründe erklären. Man muss schon erklären, warum, dass wir hier solche verschiedenen Waldbilder haben, wie es dazu kommt und was da draus wird. Da kann man nicht genug reden.
750.000 Besucherinnen und Besucher waren vergangenes Jahr da. Dabei hatte ein Gutachten der Landesregierung vor mehr als 10 Jahren mal mit 3 Millionen pro Jahr gerechnet.
Man ging von einer anderen Fläche aus.
Ursprünglich waren attraktivere Gebiete im Schwarzwald im Gespräch für den Nationalpark, sagt Schlund, die sowieso mehr Touristen anziehen.
Das heißt, Sie sind eigentlich zufrieden mit den Zahlen?
Ja. Wir hatten in dem Corona-Jahr über 1 Million Besucher. Oder in den 2 Corona-Jahren. Aber das war klar, weil die Menschen, was hätten sie denn machen sollen, als rausgehen?
Das heißt, Sie haben eigentlich profitiert von den Corona-Jahren im Gegensatz zu vielen anderen, oder?
Was heißt profitiert? Es waren viele Menschen da. Und es waren aber auch viele da, die nicht gewohnt sind, in der Natur sich zu bewegen. Und insofern waren unsere Leute gefordert, das gut mit denen hinzubekommen. Ja, da war dann schon der Bierkasten hinterm Parkplatz wichtiger als jetzt der Auerhahn, der irgendwo sitzen möge. Wir haben mit wenigen Ausnahmen so tolle Gäste, die den Naturschutzgedanken in sich tragen, die Wege nutzen und nicht querfeld eingehen, in einem so dicht besiedelten Gebiet wie eben hier der Südwesten Deutschlands, können wir sehr zufrieden sein.
Wolfgang Schlund stoppt plötzlich an einem breiten Wanderweg, der durch ein großes Transparent gesperrt ist.
Und hier sehen Sie jetzt ein Beispiel, wo wir einen Wanderweg haben, aber der jetzt, man sieht es hier, gesperrt ist bis zum 31.07., weil wir hier nicht nur im Brutgebiet der Auerhühner sind, sondern auch im Aufzuchtsgebiet. Und die Küken müssen einfach eine gewisse Größe haben, damit sie sich nicht mehr stören lassen, damit sie flüchten können, damit sie selbstständig sind. Und deshalb ist dieser Weg so lange gesperrt.
Leider sehen wir keine. Natürlich. Das wäre bei unserem lauten Gerede auch unrealistisch. Denn Auerhühner sind ziemlich scheu und...
Die sind ja auch sehr rar gesät, oder?
Die sind rar gesät. Im gesamten Schwarzwald sind sie auf dem absteigenden Ast, auch bei uns. Wir hatten jetzt im letzten Jahr eine kleine Erholung und hoffen, dass es weitergeht, dass es nach oben zeigt. Aber man muss auch da realistisch sein. Im gesamten süddeutschen Raum sind sie auf dem absteigenden Ast. Und wenn sich nicht dramatisch was ändert, dann sterben die uns aus.
Klimawandel oder weshalb?
Wenn ein Tierart ausstirbt, dann nicht, weil ich heute was falsch gemacht habe, sondern weil ich die letzten Jahrzehnte was falsch gemacht habe. Also bei den Auerhühnern ist es sicherlich so, man hat ihn noch bis in die 60er Jahre bejagt, weil man einfach dachte, er hat ja reichlich. Also man hatte relativ dichte, dunkle Wälder. Das mögen die überhaupt nicht. Die mögen genau diese lichten Wälder, auch diese Borkenkäferflächen, die sie jetzt bei uns vorfinden. Also das hat, man hat ihnen auch den Lebensraum zum Teil nicht so toll gestaltet, wie sie es brauchen. Und jetzt kommen wir auf einen Kipppunkt und man kann das Rad nicht zurückdrehen. Jetzt kann man alles Mögliche versuchen, machen wir auch. Wir haben auch einen Auerhahn-Notfallplan, wo wir die Lebensräume, da wo wir das machen können, ihnen möglichst gut gestalten. Können wir gleich uns was anschauen. Aber ob das hilft, muss man abwarten. So, wenn Sie hier reinschauen, wieder so ein Bild, wo der Wald sich wandelt.
Sieht sehr wild aus, ehrlich gesagt. Ja, oben sind abgestorbenen Fichten, ja. Und unten ist es aber total Berg und Tal fast schon mit toten Stöckern, die da rausgucken. Und Heidelbeeren, ne, sind das.
Wir sind jetzt hier in den ehemaligen Bannwald. Weit über 100 Jahre. 1911 wurde der unter Schutz gestellt. 1911.
Also das heißt, seitdem hat man nichts mehr gemacht?
Im Grunde hat man nichts mehr gemacht. Jetzt schauen wir da rein. Und da ging die Borkenkäferwelle natürlich schon vor Jahren durch. Wenn man das jetzt anguckt, ja und? An der Stelle jetzt relativ locker und licht gestellt. Guckt man da rein, etwas ein anderer Zeitaspekt, dichter.
Viel dichter,
ja. Das wäre jetzt für die Haselhühner ideal. Hier wäre es für die Auerhühner, ist für die Auerhühner ideal. Weil die diese freien Flächen brauchen. Weil die Küken fressen die ersten Tage ganz viel auch Insektennahrung.
Und die leben am Boden?
Die leben am Boden. Ich brauche Schutz, ich muss mich verstecken können. Ich kann da schnell mal unter so einen umgestürzten Baum drunter gehen oder bei so einem Wurzelteller Zuflucht finden, wenn der Habicht reinfliegen würde. Und genau die Mischung macht es eigentlich aus. Mhm. Deshalb spreche ich da immer gern vom Wohnzimmer der Auerhühner. Und so kann man sich das vorstellen.
Ja.
So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. So wieder zurück oder hier durch und dann den breiteren Weg nach vorne runter mit einem Blick in die Rheinebene.
Dann gehen wir doch lieber dann nicht den gleichen Weg zurück.
Okay. 10 Jahre Nationalpark Schwarzwald. Das ist eine lange Zeit und trotzdem nur ein Anfang, sagt Wolfgang Schlund zum Schluss.
Jetzt mal ganz global gesprochen. Montreal letztes Jahr im Herbst hat beschlossen, die Weltengemeinschaft hat beschlossen, dass 30% unserer Erde und unserer Wasseranteile unter Schutz müssten, damit wir bei dem Verlust der biologischen Vielfalt und bei den dramatischen Auswirkungen des Klimawandels was dagegen setzen zu können. Und dann haben wir mit unseren 10.000 Hektar nicht viel beigetragen, aber wir tragen auch was dazu bei, um uns Menschen die Zukunft zu sichern.
Das war das Wochenendjournal Zurück zur Wildnis, 10 Jahre Nationalpark Schwarzwald. Mein Name ist Katharina Thoms. Danke, dass Sie mit mir im Schwarzwald waren.